Jetzt steht er fest, der deutsche Viertelfinalgegner, und es ist Spanien geworden. Wie Spanien das Spiel gegen Georgien gewonnen hat, das werden wir jetzt genauso besprechen, wie auch England sich gegen die Slowakei abgemüht hat, aber es dann doch geschafft hat, gegen die Schweiz ins Viertelfinale einzuziehen. Diese beiden Spiele werden wir jetzt besprechen, hier im Rasenfunk mit Alex Troika, und genau jetzt geht's los.
Sie hören den Rasenfunk.
Daniel Torres intenta irse por velocidad.
Gol! 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 Gol!
Alles zur EM der Männer.
Rechts unter mir feiern noch die spanischen Fans. Die georgischen wurden schon aus ihrer Kurve vertrieben. Wer aber dagegen hier zugeschaltet ist, ist Alex Troika. Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Max, was für eine Einleitung, was für eine Anmoderation.
Ja, ich weiß auch nicht, wie viel man von der Stimmung noch mitbekommt. Es ist gute Stimmung im spanischen Block, das kann ich sagen. Und die Ordner sind auch ein bisschen irritiert, dass sie nicht gehen wollen. Wie ist bei dir die Stimmung?
Bei mir ist ja auch ganz gut. Ich habe leider kein spanisches Trikot an, aber immerhin ein T-Shirt im spanischen Rot habe ich angezogen, um hier das ein bisschen, ja, die Stimmung zu transportieren. Denn ja, im spanischen Lager, dem ich so ein bisschen angehöre mit dem Tiki-Taka-Podcast, wie der eine oder andere ja weiß, glaube ich, ist nach dieser, ja, nach dieser guten Leistung, nach dieser schönen Darbietung schon die Stimmung ganz okay jetzt. Vor einem großen Spiel im Viertelfinale.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie die Stimmung im deutschen Lager in Herzogenaurach unweit von Nürnberg hier ist, aber im spanischen Lager dürfte sie ganz gut sein.
Das vermute ich auch. Also bei den Fans hier ist es definitiv so, das kann ich bestätigen. Und vielleicht können wir ja diese Sendung, also den Spanien-Teil dieser Sendung, dann unter das Motto stellen, wie ist dieses Spanien zu schlagen oder ist es überhaupt zu schlagen? Werden wir gleich besprechen, aber bevor die Kür kommt, kommt die Pflicht. Und die Pflicht, das war heute England gegen die Slowakei.
Erstmal der Stimmungskiller, ne? Der Dämpfer.
Aber wirklich, beziehungsweise... Auch hier hat sich ja der Favorit durchgesetzt und man kann auch aus Favoritensicht hier Spektakuläres vorzeigen. Aber all das erfahrt ihr jetzt im Spielfilm, liebe Hörerinnen und Hörer. Es begann damit, dass Mainoo auf der Doppelsechs gespielt hat bei England. Das war natürlich eine wichtige Personalie, aber die Slowakei hat einige Chancen und eine große nach einem langen Abschlag bei hohem Pressing Englands. Nach 17 Minuten haben bereits 4 Spieler, 3 Engländer und ein Slowake, gelb gesehen. Kane köpft nach einer Flanke abgefälscht am Tor vorbei und dann kommt die 25. Minute. Wawro schlägt einen langen Ball, der bei Kuzka landet. Der köpft ihn auf Stelets, der durchsteckt auf Schranz und der gerät fast noch aus dem Tritt. Wenn er fällt gegen Gay, dann ist das wahrscheinlich gelb-rot und Strafstoß, aber er bleibt auf den Beinen und verwertet sogar diese Großchance. Er trifft ins lange Eck zum 1:0 und damit steht England im Rückstand, kann sich mal nicht zurückziehen nach eigener Führung. Nach 30 Minuten hat England schon so viele Expected Goals allowed ermöglicht, wie zuvor noch in keinem Spiel in dieser EM über die gesamte Zeit. Es gibt gegen Ende der ersten Hälfte noch eine Druckphase Englands mit vielen Eckbällen, aber ein Tor war nicht dabei. In der 50. Minute scheint es dann soweit zu sein. Über Walker kommt England über den rechten Flügel nach vorne. Kane kommt dann dem Ball entgegen und bekommt ihn von Saka. Er verteilt ihn auf Foden, der Ballfahren komplett frei durch ist und auf Trippier passt, der den Ball einschiebt, aber Trippier schafft es nicht, hinter dem Ball zu sein bei diesem Pass. Er steht ganz knapp im Abseits, deshalb zählt das Tor nicht. Kane kommt kurz danach zu einem Schuss, der abgefälscht ganz knapp am Tor vorbeigeht. Bellingham führt einen Freistoß in der eigenen Hälfte auf Stones aus, der den Ball nicht bekommt. Strelec erkennt diese Situation und schießt aus knapp über 40 Metern allerdings am Tor vorbei. Kane köpft einen Freistoß knapp am Tor vorbei. Rice trifft nur den Pfosten. Und dann kommt eine 6-minütige Nachspielzeit. Und in der 95. Minute dieser 6 Minuten Nachspielzeit gibt es einen Einwurf von der rechten Seite, den wirft Walker lang auf Gay. Der verlängert den Ball auf Bellingham und der trifft mit einem Fallrückzieher zum 1:1. Es ist eins der schönsten Tore dieses Turniers und das war vielleicht auch am unwahrscheinlichsten, dass ausgerechnet England, die düsteren Fußball vorher geboten haben, dieses schöne Tor erzielen. Es geht also in die Verlängerung und die gestaltet sich so, dass schon sehr früh, nämlich in der 91. Minute, England erhöhen kann. Es gibt einen Freistoß von Palmer von der rechten Seite. Dubravka faustet den weg, aber Tony schießt nochmal rein. Sein Aufsetzer kommt zu Gay, Tony köpft ihn nochmal rüber, so dass Kane ihn nur noch einköpfen muss zum 2:1. Und dann ist es so, wie wir England lieben gelernt haben bei dieser EM. Man gerät wieder in passive Situationen. Nur noch die Slowakei hat den Ball, aber kaum noch große Chancen. Pekarik verpasst nach Flanke knapp, das war fast die größte. Und deshalb endet dieses Spiel, Alex, mit einem 2:1 für England nach Verlängerung. Welche Probleme hat denn England? Sind es die Altbekannten?
Ganz kurz, bevor wir über England sprechen, ich bin jetzt schon auf deinen Spielfilm zu Spanien-Georgien gespannt, bei den 35 Schüssen und Chancen, die die Spanier hatten. Wird das wohl etwas länger dauern, aber ja, zurück zu den Engländern. Puh, war das knapp, ne? Welche Probleme haben sie? Boah, viele. Also in meiner Wahrnehmung, ich habe das Spiel ja auch gesehen über die volle Distanz, vor allem der Vergleich mit Spanien ist ja super interessant. Ne? Du siehst erst, wie sich die Engländer anstellen mit ihrem biederen Fußball und danach diesen schnellen, fluiden Fußball. Also da war beispielsweise auffällig, dass sie in der Entscheidungsfindung viel zu lange brauchen, dass sie sehr, sehr behäbig spielen, dass die Passschärfe eine ganz andere ist als bei den Spaniern. Die Entscheidungsfindung, die Handlungsschnelligkeit, das Positionsspiel und vieles mehr, was alles zu einem guten Fußball so beiträgt. Also einfach, ne, dass der Ball zirkuliert, dass er läuft, das Selbstvertrauen natürlich, auch die technische Finesse, ne, bei den Spaniern einfach 3 Level höher als bei den Engländern. Und ich fand diese Diskrepanz dann schon bemerkenswert, weil sie eben davor gespielt haben und die anderen danach. Also da fehlte so viel wieder bei England. Ja, sie haben es geschafft durch wahrscheinlich das Tor des Turniers, ne? Das kann man schon, glaube ich, vorwegnehmen. Von der Wichtigkeit ja sowieso in der 95. Von der Art und Weise dann erst recht. Ein Fallrückzieher sieht man nicht so häufig. Wenn es dann ein entscheidendes Tor ist, mal schauen, ob es mit dem Puskas Award prämiert wird. Aber ja, sie haben gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja, viel enger kann es nicht werden, ne? Und man kann auch sagen, wahrscheinlich wäre das Ausscheiden irgendwo vielleicht auch verdient gewesen. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, vielleicht war auch der Ausgleich irgendwo verdient, weil die Slowakei leider nicht mehr so gut gespielt hat in der zweiten Halbzeit, wie sie es in der ersten noch gemacht haben.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also lass über die Slowakei gleich nochmal sprechen. Also diese Probleme von England, du hast ja jetzt schon quasi die ganze Liste genannt, aber um das zu illustrieren.
Eine halbe Liste, aber ja.
Ja, genau. Also sie haben ja zum Beispiel versucht, den Aufbau aus einer Dreierreihe zu machen. Da hat sich Rice oft fallen lassen zwischen die beiden Innenverteidiger. Später in der zweiten Hälfte, das fand ich ganz interessant, stand dann Pickford zwischen den zwei Innenverteidigern. Das scheint eine Ansage gewesen zu sein. Und 5 Minuten später steht wieder Rice zwischen den zwei Innenverteidigern und Pickford. Also da uns auf einmal eine Viererkette auf. Und das ist für mich sinnbildlich für dieses England. Wenn sie einen Plan haben, dann erkennt man ihn nicht. Und wenn sie einen Plan haben, dann funktioniert er nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, glaube ich, größer, dass es natürlich einen Plan gibt, der aber schon nicht so arg erfolgsversprechend ist, weil er leicht für die Gegner zu verteidigen ist. Und die Ausführung ist aber brutal schlecht. Die Slowakei, die natürlich sehr viel gut gemacht hat, in der ersten Hälfte vor allem. Aber die haben ja letztlich nicht gepresst, sondern die haben nur gestellt. Und allein durch das Zustellen der Passwege hat das dazu geführt, dass England sich kaum Chancen herausgespielt hat. Das wichtigste offensive Mittel waren Verlagerungen. Das hat 2-3 Mal funktioniert und viel öfter hat es aber gar nicht funktioniert. Und dass man diese Probleme paar Mal, also über eine längeren Zeitraum hinweg nicht in den Griff bekommt. Und jetzt auch Mainoo hat ja letztlich gute Aktionen gehabt. Er war wahrscheinlich auch derjenige mit den offensivsten, mit den auffälligsten Offensivaktionen in der schwachen ersten Hälfte. Aber auch der kann ja das Aufbauproblem eigentlich nicht lösen, weil dafür ist er gar nicht der richtige Spieler. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und hattest du auch den Eindruck, den man ja auch schon in den Gruppenspielen haben konnte, dass Kane entweder nicht fit ist oder gerade komplett außer Form?
Ja, richtig krass. Also Harry Kane, muss ich echt sagen, ich fand ihn schon beispielsweise bei den Bayern im Bernabeu enorm schwach. Damals wurde er ausgewechselt. Ich habe das Spiel mit dem gleichen Kumpel geschaut. Grüße an Marco an dieser Stelle, weil ich glaube, der hört und schaut uns auch zu, zumindest morgen, wie mit ihm heute auch. Und beide Mal haben wir über Harry Kane gesprochen, dass er nicht im Spiel ist, dass er kaum Aktion hat, dass er nicht teilnimmt, dass er körperlich schwach agiert, dass er weder kurz kommt noch tief geht, dass er einfach nicht stattfindet, wirklich nur rumsteht. Das klingt so plakativ, als wäre ich hier im Doppelpass, bin ich natürlich nicht, aber man muss es so knallhart sagen. Er macht viel zu wenig, er nimmt viel zu wenig am Spiel teil, er bewegt sich zu wenig, egal ob mit Ball oder ohne oder dass er kurz kommt. Das ist mir schon im Bernabeu aufgefallen, im Halbfinale-Rückspiel der Champions League und das ist mir heute wieder aufgefallen. Ob es jetzt körperlich ist, ich glaube, der Reporter des Spiels hat es ja auch gesagt, vielleicht ist er körperlich nicht fit, vielleicht geschwächt irgendwas, weiß ich natürlich nicht. Weiß nicht, ob es da Berichte gibt. Es fällt auf jeden Fall auf, dass er, ja, dass sie teilweise wirklich in Unterzahl spielen mit ihm, so knallhart das klingt, weil er viel zu wenig macht. Und eine Aktion hat er direkt nach der Pause, wo er kurz angespielt wird, sich dreht, den Ball verlagert, danach dadurch passierte direkt das Tor von Phil Foden, als er natürlich im Abseits war. Aber das war eine Harry-Kane-Aktion, die er ja drin hat. Genau. Ganz kurz gekommen, aufgedreht, mit links den Pass nach außen gespielt, den hier, glaube ich, kein Mittelstürmer, der bei der ganzen Euro so spielen kann. Da hast du gesehen, wenn er aktiv wird, er kann ja Spielaufbau, er kann ja Tiefenbälle, er kann ja Schnittstellenpässe, er kann Spieler in Szene setzen. Er ist ja nicht nur der reine Abschlussspieler. Aber aus irgendeinem Grund zeigt er das bei England bei dieser Euro eigentlich nie. Und deswegen fand ich ihn verheerend schwach. Ich muss ehrlich auch sagen, ich hätte sogar darüber nachgedacht, ihn auszuwechseln, aber es ist halt Harry Kane. Und dass man ihn dann doch nicht auswechseln darf, hat man eben in der Verlängerung gesehen, weil das eine Mal steht er halt dann doch richtig. Aber wirklich besorgniserregend schwach, wie er war, fand ich. Und nicht zum ersten Mal.
Hatte er auch diese Kopfballchance, die er knapp am Pfosten vorbeisetzt, die eigentlich auch ein Tor sein hätte können. Aber bei dieser Aktion, wo er den Ball so verlagert, beim Abseitstor, da hast du ja auch gesehen, wie die Slowakei zu knacken gewesen wäre. Und das war ja durchaus das Mittel, was ich vorhin angesprochen habe. Verlagere den Ball möglichst schnell auf die ballfahrende Seite, weil eben die Slowakei so im Block verteidigt, dass du dann dort 1-gegen-1-Situationen haben. Oder in dem Fall war es dann sogar so, dass Foden so viel Platz hatte, dass man da fast von einem 1-gegen-0 sprechen kann. Und dennoch war das aber untypisch, dass England eine solche Chance hatte. Also die ganze erste Hälfte ohne einen einzigen Schuss aufs Tor. Das ist England zum ersten Mal seit der WM 1986 passiert. Da war das im Viertelfinale gegen Argentinien der Fall. Was hat denn die Slowakei gut gemacht, deiner Meinung nach?
Ich glaube, ihnen wurde es ja gar nicht so schwer gemacht. Man wusste, ich war ja bei Rumänien und Slowakei im Stadion, dass sie wirklich eine sehr, sehr gut funktionierende Mannschaft sind, bei denen ja nicht ein Spieler herausragt, sondern dass sie übers Kollektiv kommen und dass einfach die Basics sehr, sehr gut machen. Das ist eine grundsolide Mannschaft, die eine schwache Mannschaft, also schwach im Sinne von Chancenkreierung, ne, fluides Aufbauspiel, die so eine Mannschaft, die so Probleme hat, dann einfach vor Probleme stellen kann, weil sie es einfach so solide macht. Und sie hatten ja auch ein paar Umschaltsituationen. Das hat mir zum Beispiel gut gefallen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gemacht. Sie hatten ja, glaube ich, am Ende, wenn wir nachgucken, 4 Schüsse zur Halbzeit aufs Tor und daraus einen XG-Wert von 0,95 generiert. Das ist ja gar nicht so schlecht bei 4 Schüssen. Überlegen, ja, weil du wirst häufiger aufs Tor schießen. Also sie hatten ja wirklich das Mehr der Chancen und vor allem ihre Chancen. 3 kamen aus dem Strafraum und der vierte Schuss kam aus 16 oder 17 Metern. Also wenn sie aufs Tor geschossen haben, waren es halt immer auch aus guten Situationen mit einer guten Chance da auch, ja, das Ding zu verwerten. Ich glaube, 2 kamen ja aus dem Spitzenwinkel, ne? Und dann das Tor war ja auch richtig gut herausgespielt. Also sie standen hinten gut drin, ohne dass sie zu defensiv wurden und schalteten dann immer wieder gut um, ohne dass es nur Mauern und Kontern war, sondern das war, ja, ausreichend, um diese Engländer an ihre Grenzen der Fähigkeiten zu führen. Nur, leider muss man echt sagen, auch ein bisschen aus neutraler Sicht hat die Slowakei diese Umschaltmomente und den jeglichen Mut ja komplett in der Kabine gelassen und gemeint, ja, wir verteidigen jetzt nur noch die komplette zweite Halbzeit. Und dann konntest du fast ein bisschen die Uhr nachstellen, wann sich zumindest die Chancen häufen werden der Engländer. Mhm. Und ja, ich fand das eben einfach zu dünn, nach vorne von der Slowakei in der zweiten Halbzeit. So gut sie es in der ersten gemacht haben, in der zweiten war es ja wirklich nur noch Mauern und irgendwie das Ding wegverteidigen und über die Zeit bringen. Und dann war es nicht zwingend eine Frage der Zeit, wann ein Tor fällt, aber irgendwie hatte man schon das Gefühl, hier kann wirklich noch ganz, ganz spät der Ausgleich fallen.
Ja, es wirkte so, als ob es auch ein konditionelles Thema wäre, aber dagegen spricht, dass man dann eigentlich in der zweiten Hälfte der Verlängerung oder im Grunde nach dem Rückstand dann in der Verlängerung ja dann ja wieder sehr viel aktiver war. Also das habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Was mir sehr gut gefallen hat bei der Slowakei, war vor allem, dass man etwas ausgenutzt hat, was England jetzt in diesem Spiel zum allerersten Mal halbwegs konsequent gemacht hat, nämlich ein hohes Pressing. Das war eindeutig zu sehen. Das war ja eins der großen Probleme Englands in der Gruppenphase. Diesmal gab es ein hohes Pressing und wie hat sich die Slowakei daraus befreit? Langer Ball, Ablage und die zweiten Bälle im Raum des Sechsers, da war dann oft nur Declan Rice alleine, die hat sich die Slowakei immer eingesammelt. Und dass dann auch so das Tor fällt, ist absolut kein Zufall, denn es gab 3, 4, 5 solche Situationen, wo sich so die Slowakei aus dem Druck raus befreit. Zum Teil haben sie meiner Meinung nach die kurzen Abstöße dann schon extra so ausgeführt, nur mit dem Ziel, den langen Ball zu schlagen. Sie warten, bis die Engländer nach vorne schieben und dann spielen sie lang drüber und Strelec hat da viele Bälle festgemacht. Auch Kuzka, der dann immer wieder lang nach vorne gegangen ist. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überhaupt die Slowakei, ganz viele Elemente, die an eine Vereinsmannschaft erinnert haben, aber dann eben, tja, vielleicht fehlende Kraft, vielleicht auch der, ja, sie haben ja selber gemerkt, dass sie keine großen Chancen mehr hatten in der zweiten Hälfte. Es gab eben diesen Distanzschuss noch, wobei der war, ja doch, der war in der zweiten Hälfte, genau. Ja, und dann eben diese Aktion von Bellingham in der 95. Minute. Ich glaube, über die Länge der Nachspielzeit müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das kann man diskutieren, aber bringt einem nichts. Was ist dazu zu sagen? Ich meine, Gegentor aus Einwurf, wenn du auch schon weißt, Gay ist nur dafür da, den Ball zu verlängern, es tut schon weh und gleichzeitig ist es aber eigentlich nicht zu verhindern, wenn Bellingham aus dieser Situation einen solchen Schuss rauszaubert.
Ja, ist halt ein Real Madrid-Tor, ne? Also er spielt zufälligerweise da und er hat halt dann auch dieses Gespür wieder in der Nachspielzeit, das passt ja zu Real Madrid. Und auch zu ihm, auch in der Saison, hat er ja allein im Klassiko 2 in der 90. plus geschossen, ne? In beiden Klassikos in der Liga. Das ist irgendwo auch das Real Madrid-Gehen und das Bellingham-Sieger-Gehen und auch die Abgezocktheit und die Kaltschnäuzigkeit und auch der Riecher, die Finesse, ne? Das Gespür, wo der Ball dann hinkommt, der zweite Ball, wie er sich dahin bewegt, rückt ja erst 2 Meter hinter quasi, ne? Wie so ein Mittelstürmer, ja. Und hat einfach dieses Gespür, das kannst du ja nicht trainieren, das hast du oder das hast du nicht. Dass er das hat, ist umso merkenswerter, weil er ja kein Neuner ist. Das ist ja wirklich ein Raumgefühl wie eines Weltklasse-Mittelstürmers und das hat er einfach. Dass er es in der 95. hat, ist umso bitterer für die Slowakei und natürlich, dass er den Ball so reinmacht. Also wenn er irgendwie nur den Fuß hinhält und dann halt das Ding reinhaut, okay, auch schmerzhaft, aber dass er das Tor des Monats, wahrscheinlich des Jahres, vielleicht das Puskas-Tor erzielt, macht's umso besonderer und wer weiß, vielleicht sollte er am Ende der Saison den Ballon d'Or bekommen. Kann ja passieren, glaube ich, werden wir dieses Tor noch das ein oder andere Mal in der Schleife sehen, weil es war ein ganz, ganz besonderes. Also ja, macht er gut. Wie heißt das schön, Max? Leider geil, ne?
Ja, aber dass es ausgerechnet Bellingham machen muss, finde ich, hat schon eine gewisse Ironie. Also A, der Jubel danach, er macht eine abfällige Geste Richtung slowakischer Bank. Eine von wiederholten Unsportlichkeiten, die bei Bellingham zu beobachten sind in Spielen. Und er war eindeutig Teil des Problems. Bellingham hat ein, so beschissenes Spiel gemacht. Natürlich war es ein wunderschöner Treffer. Und es ist auch richtig, darauf hinzuweisen, dass es ein wirklich, das ist ein Tor für die EM-Historie. England wäre raus gewesen. Ich saß hier im Pressezentrum in Köln. Du glaubst nicht, wie die Journalisten neben mir abgegangen sind, die Englischen. Das war unglaublich. Also nichts mit Neutralität und so weiter. Aber so wie Bellingham vorher gespielt hat, er war ein ganz großer Teil des Problems. Er hat sich, wenn er im Deckungsschatten stand, dann ist er nicht tiefer hinter die Ketten gegangen. Das heißt, er war eigentlich gar nicht im Zwischenraum so wirklich anspielbar. Dann hat er sich immer wieder fallen lassen, um anspielbar zu sein, hat dabei aber totale, also minusprogressive Pässe gespielt. Sprich, es hat sich auch nicht gelohnt, dass er sich fallen hat lassen. Er hat letztlich eigentlich nur den Aufbau, der sowieso schon mit einem Mann zu viel gespielt wird bei England, weil er eben sehr risikovermeidend ist. Er hat das noch schlimmer gemacht und er ist aufgefallen schon ab der 10. Minute mit Gesten, wo er darauf hingewiesen hat, wenn es nach mir ginge, würden wir hier viel besser spielen. Was macht ihr denn alle da? Also ja, wahrscheinlich wird er Weltfußballer, weil es werden oft Arschlöcher ist ein bisschen viel. Es werden oft Leute, die ein bisschen streitbar sind. Nein, aber streitbare Charaktere sind schon öfter Weltfußballer geworden. Ich muss sagen...
Polarisierende Charaktere, ne?
Ja. Ja,
schillernde Charaktere kann man es auch nennen, ja. Also, ja, um das mal aufzugreifen, es fällt definitiv auf, auch aufgrund der Art und Weise, wie er Tore schießt, welche Tore er schießt, ne? Nicht irgendein 1-4, sondern in der 90. das 2-1, das 1-0, das 1-1, wie er dann auch jubelt, wie er sich inszeniert, er hat definitiv das Main-Character-Syndrom, das kann man wirklich so sagen, auch wie er sich bei Fouls oder auch Nicht-Fouls benimmt, ne, wenn er da vermeintlich getroffen wird oder auch nicht, wie er immer zu Boden sinkt, wie er teilweise zu früh zu Boden geht, antizipatorisch, dass er vielleicht berührt wird, schmeißt sich hin, er wurde gar nicht berührt, aber er fliegt halt trotzdem hin. Also er macht wirklich aus allen Dingen sehr, sehr viel. Da ist auch Schauspielerei dabei bei fußballerischen Dingen, auch bei Jubelarien, auch beim Anfeuern des Publikums, positiverweise, ne? Auch im Bernabeu feuert er immer die Fans an, das ist auch was Besonderes, was Gutes, aber eben er provoziert eben die gegnerischen Fans auch, nicht nur in Spanien, man hat es auch heute gesehen, mit so einer Cojones-Geste, glaube ich, die hast du mir vorhin geschickt, wo er hier so, ne, in seinem Genitalbereich irgendwas darstellen will, weiß ich nicht, ich habe dicke Cojones, was auch immer er da machen wollte, muss jetzt nicht sein, ne, also es, ja, man merkt schon all around, das ist das Main-Character-Syndrom, aber das passt halt, Max, zu so besonderen Spielern, die am Ende besondere Awards, Einzel-Awards bekommen. Und mit solchen Toren, ja, baut er halt auch an seinem Denkmal, ne?
Ja, ja, klar. Und man muss auch sagen, also so schlecht England gespielt hat, aber ich finde in Summe den Sieg verdient, weil eben von der Slowakei wirklich sehr wenig kam. Ich würde die Frage stellen, warum England dann wieder in der Verlängerung in diese Passivität zurückfallen muss, sodass man die Slowakei fast dazu zwingt, nochmal Chancen zu haben. Also wie doof kann man sein, aber gut, so spielen sie halt. Sie spielen halt nicht schlau,
gut, es ist halt
aber sie haben verdient gewonnen.
Es ist halt auch eine psychologische Sache, ne? Bei der Slowakei auch. Wenn du dann führst, je länger das Spiel dauert, natürlich willst du die Führung verteidigen. Es ist ein Knockout-Spiel. Und das macht psychologisch was mit dir und erst recht natürlich in der Verlängerung. Du weißt, es geht nur noch 15, 20, whatever, 10 Minuten. Ne? Die muss ich nur über die Zeit bringen. Natürlich verfällst du dann in eine eher passive Spielweise, in eher abwartende, sichere, ne, Spielweise im Sinne von, ich will das Tor sichern, will die Verteidigung sicher zustellen. Das ist einfach psychologisch, das fällt einem oft auf, wie so der Schalter umgesetzt wird. Ne? Auch bei den Slowaken, ich habe es zu meinem Freund gesagt, die stehen jetzt die ganze Halbzeit hinten drin, warten nur auf den Schlusspfiff, dann jetzt nochmal den Hebel auf Offensive umstellen, ist so schwer, ist ihnen ja trotzdem ganz gut gelungen. Ja, auch wenn sie nicht so riesen Chancen hatten, weil plötzlich hatten sie den Ball wieder, waren wieder aktiv. Ich dachte auch, ey, die sind kaputt, die sind psychologisch jetzt so im Eimer, da wird nichts mehr gehen und die Engländer spielen das locker runter. Nee, die Engländer wurden passiv und die Slowaken konnten wieder Fußball spielen. Da dachte ich mir auch, ja, hättet ihr das mal situativ in der zweiten Halbzeit gemacht, dann wäre es vielleicht nie zu dem Ausgleich gekommen. Also auch da muss sich die Slowakei genauso, ja, über sich selbst ärgern, über seine passive Spielweise, ob das geplant war oder den Umständen entsprechend, Körperlichkeit, die Ausdauer lässt nach, der psychologische Effekt. Ich glaube, da kommen immer viele Sachen zustande. Aber ja, am Ende haben sie nicht mehr gut Fußball gespielt, zu wenig Fußball gespielt, gar kein Fußball mehr gespielt mit Ball, die Slowaken. Deswegen sind sie leider selbst schuld, dass sie da den Ausgleich noch kassieren. Und über gesamt betrachtet, glaube ich, unentschieden war das gerechte Ergebnis.
Ja, stimmt.
Aber die Art und Weise für die Slowakei, du kassierst es in der 95. und in der 91. nur andersrum, ne? Erst 90 plus 5, dann in der 91. Also, es war ja wirklich ein Doppelschlag. Binnen 2 Minuten verlierst du das Spiel. Das war unnötig und bitter, aber irgendwo, ja, du kannst nicht 45 Minuten am Stück passiv spielen. Das ist zu lang, das ist zu.
Außer du bist England und führst, dann geht das sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie das in der weiteren Betrachtung jetzt dann in englischen Medien wiedergegeben wird. Also die Kollegen, die neben mir saßen, denen habe ich gesagt, Mensch, freut ihr euch auch schon auf eine Verlängerung jetzt dann mit 30 Minuten mehr von diesem Spiel? Und dann haben die nur gelacht und haben gesagt, das kannst du nur als Neutraler sagen. Also die waren wirklich zu Tode betrübt, aber dann auch sehr euphorisiert nach dem 1:1, was aber vielleicht auch an der Art des Ausgleichs lag. Also ich bin sehr gespannt, England wird jetzt dann am Samstag um 18 Uhr gegen die Schweiz spielen. Da kann man sehr gespannt drauf sein. Wird England mal für das bestraft, was es auf den Platz bekommt? Diese Frage Samstag 18 Uhr, ab dann wird sie das nächste Mal gestellt und vielleicht ja anders beantwortet. Und dann hatten wir noch die Partie Spanien gegen Georgien hier im Kölner Stadion. Ich bin gerade noch vor Ort, also wundert euch nicht, wenn ihr entsprechende Geräusche hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das Spiel ging dominant los. Es gab Chance um Chance für Spanien. Und dann passiert das, was aber halt dann auch manchmal passieren kann. In der 18. Minute gibt es einen Konter über die rechte Seite. Cacabarze flankt an den zweiten Pfosten, wo Lenormand den Ball mit dem Oberschenkel ins eigene Tor schießt. Der Außenseiter führt. Ich kann von fantastischer Stimmung berichten, wenn es euch interessiert. Ich habe es bei Instagram habe ich es in die Story gepostet und bei TikTok gibt es auch ein Video dazu, den Torjubel der Kurve hier. Aber Spanien lässt sich kaum beirren. Ein bisschen doch, es wird ein bisschen hektisch. Es gibt kleinere Kontergelegenheiten. Rodri pegelt dann den ganzen Puls ein bisschen runter bei Spanien. Und dann kommt die 38. Minute, interessanterweise auch ein Konter über Williams, der rappelt sich nach einem Foul auf und kommt zum Schuss. Mamardashvili pariert wieder stark. Im Nachgang kommt Rodri aus der Distanz zu einem Schuss und der schlägt rechts unten im Eck ein zum 1:1. Morata steht dabei zwar im Abseits, aber nicht innerhalb der Sichtlinie. In der zweiten Hälfte dann gibt es einen Konter, den Kvaratskhelia aus 53 Metern versucht abzuschließen. Dieser Ball geht knapp vorbei. Das wäre ein weiterer Contender für den Puskás Award gewesen. Aber stattdessen gibt es in der 51. Minute einen Freistoß aus 18 Metern halbrechter Position. Jamal zieht aus Torwart-Eck, Mamardashvili pariert stark. Aber in der Folge bleibt Spanien im Ballbesitz. Und Jamal flankt aus dem Rückraum auf Ruiz, der am zweiten Pfosten frei einköpfen kann, zum 2:1. Kurz darauf kann Jamal einen krassen Abwehrfehler nicht nutzen und Sitaishvili schießt nach einem Konter am Tor vorbei. Und dann kommt die 74. und 75. Minute und die entscheiden letztlich dieses Spiel. Über den rechten Flügel spielt sich Carvajal nach vorne. Jamal zieht nach innen und passt auf Olmo nach Ablage von Carvajal. Er bekommt den Ball zurück, spielt nach innen, wo ein Georgier in den Ball rutscht, aber und ihn ins eigene Tor befördert. Wegen einer Abseitsstellung zählt dieser Treffer nicht, aber quasi noch in diese Entscheidung hinein. Gefühlt im nächsten Angriff fällt dann doch das 3:1. Georgien hat eine Konterchance, die aber nur zu einem Fehlpass führt. Und im Konter kann Williams sehr einfach gegen Gvelesiani sich durchsetzen und schießt dann über den grätschenden Kaschia hinweg ins Tor zum 3:1. In der 83. Minute gibt es auch noch eine Hereingabe von links, die Olmo einen Schuss ermöglicht, den er sicher im linken unteren Eck platziert. Vorher hatte er sich selbst den zweiten Ball erkämpft und den Doppelpass eingeleitet. Und das ist dann auch der Endstand 4:1 für Spanien. Wie du siehst, Alex, habe ich die Fülle an Chancen weggelassen, weil sonst wäre dieser Spielfilm länger geworden.
Ich habe jetzt nicht Buch geführt, aber ich habe hier 35 Gesamtschüsse, 13 Schüsse aufs Tor. Ich glaube, die hast du nicht alle aufgezählt, wenn ich mich nicht täusche.
Die habe ich nicht alle aufgezählt. Dafür habe ich wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte der 4 Schüsse Georgiens aufgezählt. Und es gab ja auch diese interessante Statistik zur Hälfte, dass eben Spanien mit, ich glaube, 13:0 Schüssen dann 1:1 gespielt hat. Also wir sehen schon, ja, sogar der Treffer Georgiens war ja kein Schuss tatsächlich im Sinne der Statistik. Wie dominant empfandst du denn Spanien jenseits von diesen Statistiken?
Brutal. Also ich fand die Deutschen schon gut in der Anfangsphase. Die ersten, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten haben sie mir super gut gefallen gegen Dänemark. Spanien war nochmal ein Level höher, fand ich. Also wie die rauskommen aus der Kabine mit sich, welchem Selbstbewusstsein und welcher Selbstverständlichkeit, mit welcher, ja, breiten Brust und Lockerheit sie da Fußball spielen und wirklich den Gegner von Minute 1 an die Wand spielen. Ich glaube, sie hatten nach 15 Minuten, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, nur aus dem Kopf heraus, 6 Ecken nach 15 Minuten. Wenn du das hochrechnest, also wenn man es hochgerechnet hätte, wäre das wahrscheinlich irgendein Eckenrekord gewesen. Also brutal, wie sie da wirklich von Minute 1 da Georgien eingeschnürt hatten mit wirklich einfach tollem Fußball und selbstverständlichem Fußball. Also einfach simpel, schnelle, kurze Pässe, teilweise ein Kontakt, das, was Rice, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, ich habe es mir extra aufgespart, teilweise, wo er zu lange braucht, wo er noch einen Kontakt nimmt und er schaut nochmal und dreht nochmal und überlegt, oh, wo spiele ich denn hin, macht Rodri mit einem Kontakt, zack, dreht auf, spielt weiter, zack, zack, zack. Wirklich Busquets-mäßig hat Rodri gespielt. Macht also da auf der 6 einfach das Spiel schnell, dann hast du da zwei Flügel, die brutal sind, dann hast du da zwei Außenbahnspieler, also dahinter Cucurella und Carvajal, die natürlich immer hochschieben. Brutal. Brutal. Also mir hat das so gut gefallen, aber dieser Sport ist halt so aberwitzig, so ja teilweise lächerlich, ridiculous, ne? Dass da plötzlich hinten dann außen nichts, ohne eigenen Torschuss, das 0:1 fällt, ist halt aberwitzig und ja, Slapstick ja irgendwo. Zum Glück haben sie es gedreht, muss ich ehrlich sagen, weil da dachte ich mir schon, oh weia, vielleicht wird das so ein Spiel, wie es alle 5 Jahre mal passiert. Ne? Du hast 30 Torschüsse, kassierst einen blöd hinten, kriegst vorne keine rein und dann bist du am Ende ausgeschieden und kannst dir nicht erklären, warum. Aber es kam ja zum Glück anders.
Und siehst du auch Schwächen bei diesem spanischen Team? Ist ja ein bisschen die Leitfrage jetzt. Wir müssen natürlich hier als Service-Podcast schon ein bisschen Hoffnung machen.
Müssen wir Hoffnung machen, ja. Also bemerkenswert auf jeden Fall die Rechtsverteidigung. Denn zwei Mann haben sie immer hinten gelassen, schon wirklich, schon nach 20, 15, 25, 30 Minuten waren nur die beiden Innenverteidiger, die Restverteidigung. Und auch die waren ja teilweise 10 Meter, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte gestanden. Mhm. Also riskantes Spiel, wirklich Spiel mit dem Feuer. Aber es ging natürlich auf, auch weil, was mir richtig gut gefallen hat, und das ist gleichzeitig jetzt Schwäche und Stärke, also Restverteidigung ist riskant ohne Ende, wenn da nur die zwei hinten sind. Natürlich werden sie es wahrscheinlich gegen Deutschland nicht so riskant spielen, aber das ist trotzdem der spanische Stil. Aber wenn dann umgestaltet wurde, mit welchem Speed, Cucurella, Cavarral, teilweise Rodri, teilweise, weiß ich nicht, vielleicht was Fabian auch, dann mit Hinterschießen, um Kvaratskhelia und Co. dann abzufangen. Also wirklich wie die Windhunde jagten sie ihm teilweise hinterher. Dieses Umschalt-Defensivverhalten hat mir dann wirklich auch gut gefallen, weil sie spielt mit dem Feuer und löschten die Feuer aber auch immer rechtzeitig, auch weil sie ja in der Rückwärtsverteidigung dann wirklich durchgelaufen sind. Macht halt auch nicht jeder, ne? Mit solcher Akribie, mit so einem Feuer da hinterher wetzen. Das hat mir schon gut gefallen. Also gleichzeitig Stärke und Schwäche. Restverteidigung super riskant, aber sie haben es jedes Mal wirklich gut wettgemacht. Aber natürlich ist Georgien auch nicht Deutschland. Deswegen die Frage A, werden sie so riskant spielen? Und B, Deutschland hat dann doch eine andere Qualität, weil im Endeffekt hat Georgien ja wirklich nur mit den zwei Mann umgeschaltet und sonst ja mit keinem. Und die Deutschen sollten das Kollektiv dann doch besser machen können und wahrscheinlich auszunutzen wissen.
Also ich finde, das ist schon eine interessante Frage, weil zum einen eben, weil das eine Stärke des deutschen Spiels eben ist, das Konterspiel, und zum anderen, weil, also Johann Cruyff hat mal gesagt, die beste Restverteidigung ist, wenn du deine Chancen machst.
Den habe ich heute auch gelesen auf Twitter, ja.
Genau, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube so eine Marking, also Thomas Cox, also der Herr Michael Cox hat das glaube ich bei Twitter gepostet. Aber die interessante Frage ist ja, wenn man eben vorsichtiger spielen wollen würde, beraubt man sich dann nicht eigentlich der größten Stärke? Denn anders als sonst ist die größte Stärke aktuell weniger das Zentrumspiel, auch wenn man übers Zentrum immer wieder Schüsse hat, auch viele aus der Distanz, sondern diese Doppelung auf den Flügeln. Du hast es ja selber gerade schon angesprochen. Die ist wirklich der X-Faktor in diesem Spiel gewesen, was ja auch dazu führt, dass es eben diese absurd vielen Flanken gibt. Es waren 31 Flanken. Wir sprechen hier von Spanien. Es gab wahnsinnig viele Distanzschüsse. Also Distanzschüsse und Flanken waren sogar das wichtigste Mittel in der Anfangsphase. Erst hinten raus, als dann Georgien müde wurde, gab es viele Kombinationen, auch mal übers Zentrum, diese ganzen Doppelpässe, die ich vorhin genannt habe.
Gut, das gegen so einen Zehnerblock oder Achterblock oder was das auch war, ne? Fünfer Abwehrkette plus alle Mittelfeldspieler standen auch im und am Strafraum, musste natürlich auch nicht nur variabel spielen, sondern eben auch mal flanken, mal ablegen, mal schießen, haben sie ja alles gemacht. Also die Variabilität, wenn wir bei den Stärken sind, kann man schon auch hervorheben, ne? Dass sie nicht ausrechenbar sind. Zieht Nico nach innen, geht er nach außen, 1-1, flankt er in den Rückraum, legt er in Ruhe ab oder legt er auf Rodri ab. So fiel ja das 1-1, ne? Die Seitenverlagerung so ein bisschen rüber. Er pflückt den Ball perfekt runter, hat den Kopf oben. Der Verteidiger hat Angst, oh, der geht wieder ins Dribbling, weiß aber nicht, geht er links vorbei oder auf rechts auf seinen starken Fuß. Nee, er legt nur ab auf Rodri, der mit dem ersten Kontakt legt ihn sich direkt auf den linken, denn der rechte war zugestellt von irgendeinem Georgier. Also mit rechts hätte er nicht abschließen können, seinem eigentlichen starken Fuß. Also mit dem Kontakt legt er ihn, mit dem rechten Kontakt legt er ihn auf links, glaube ich, schließt direkt ab. Also auch da eine Variabilität, ne, in den Handlungen, in den Aktionen, in der Art und Weise, wie man attackiert oder die Chancen rausspielt. Brutal. Also ich bin sehr, sehr angetan, wie man hört, von den Spaniern. Mal völlig losgelöst von dem Ergebnis. Das ist die beste Mannschaft in diesem Turnier bisher. Max.
Ja, also es war schon gut, aber ich fand es schon interessant, in den Details kann man schon Dinge sehen bei Spanien. Also das eine ist eben, Restverteidigung haben wir jetzt angesprochen, könnte man lösen, indem man einen etwas defensiver aufstellt. Wahrscheinlich dann eher Cavarral nicht ganz so weit nach vorne schiebt, weil Cucurella und Williams, die brauchst du eigentlich beide hoch. Aber dann hast du schon mal drei in der Restverteidigung.
Richtig.
Musst halt weiter gut umschalten. Und dann fand ich es durchaus erstaunlich und ich konnte mir das ehrlicherweise nicht erklären, dass Spanien das, was auf dem Spielfeld da war, in der ersten Hälfte gar nicht ausgenutzt hat. Dass man nämlich Ballfahren logischerweise, weil so wie Georgien gespielt hat, musste das passieren, hatte man da eben sehr viel Raum. Da stand man zum Teil 3-0 oder 3-1. Und die Verlagerung, die da hätte kommen müssen und die bei Spanien ja dann nicht über den langen Ball meistens kommt, sondern eben eher spiel einen im Halbraum an und der verlagert dann. Die kam einfach nicht. Und du hast es auch De La Fuentes angesehen, der hat immer wieder hat er darauf hingewiesen und sie haben es aber einfach nicht gespielt. Und das habe ich nicht verstanden. Und da war meine erste Analyse dazu wäre, und das mich aber sehr gern korrigieren, Ich habe den Eindruck, durch diesen Flügelfokus und weil der auch so gut funktioniert und weil Nico Williams und ja auch Lamine Yamal in dieser Form sind, in der sie gerade sind, versteift sich da Spanien fast so sehr drauf. Und dann muss man sagen, dann spielt man sich zwar viele Strafraumaktionen heraus, also es waren insgesamt 49-4 Kontakte im gegnerischen Strafraum für Spanien. Was? Aber das sind eben auch sehr häufig Kontakte mit dem Kopf in einem hohen Tempo bei eben flachen Hereingaben, die eben selten zu sehr großen Chancen führen. Können sie zwar, aber da würde Deutschland sicherlich auch jetzt nicht so schlecht verteidigen. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, aber gut, nochmal, die Georgier wussten, man wusste von Anfang an, dass sie tief stehen werden. Fünferkette ist der Abwehrriegel, das Bollwerk, wie man es halt kennt. Und dann hast du, so blöd es klingt, nicht so viel Platz am und im Strafraum, ne? So im 16er, in diesem 16er Halbkreis, paar Meter davor. Dann ist es ja logisch, dass du über die Flügel und über eine schnelle Ballzirkulation, also ne, einen vertikalen Pass, dann vielleicht entweder die Flanke schnell oder einfach wieder zurückspielen, um halt wirklich ja diese Abwehrkette auseinanderzuziehen. Und das haben sie schon, finde ich, gut gemacht, dass sie auch geduldig gespielt haben. Aber eben geduldig heißt nicht langsam, nicht behäbig, weil das machen die Engländer. Ne? Da wird Geduld zu den negativen Aspekten, ja, sondern sie haben das schnell gemacht. Also wirklich schnelle Ballzirkulation mit wenigen Kontakten, mit sauberen Kontakten, also einer Ballannahme, einer sauberen und zack weiter und nicht eben 2, 3, 4, 5 Kontakte und oh, wohin? Ach doch, wieder nach hinten. Sondern wirklich ja eine Handlungsschnelligkeit, eine Passschnelligkeit, eine Passschärfe, eine Passqualität, die fand ich top waren. Und deswegen habe ich da nicht so viele Kritikpunkte wie du, denn nochmal, Fünferkette, ich finde, viel anders kannst du es und fast schon besser kannst du es nicht spielen gegen so eine defensiv eingestellte Mannschaft. Und Deutschland ist halt trotzdem ein ganz anderes Spiel. Deutschland wird nicht mit der Fünferkette agieren, Deutschland wird nicht 40 Minuten am Stück nur hinten drin stehen und vorne zwei Spieler stehen lassen, die du dann einfach nur schickst. Das haben sie ja die ganze Zeit gemacht, also ja sogar gut gemacht, ne? In Kvaratskhelia und Mikko Tarce, die ja wirklich auch dribbelstark sind, antrittsschnell sind, die immer nur tief gelaufen sind und das, wie gesagt, gut gemacht haben, aber so spielt ja Deutschland nicht. Deswegen schwierig, da irgendeinen Vergleich zu ziehen. Ich finde, sie haben es fast perfekt gemacht gegen die Art und Weise, wie Georgien gespielt hat. Aber das Deutschlandspiel wird ein anderes Spiel, allein schon, weil Deutschland sicherlich ja selbst den Ball will. Und die Georgier wollten ja wirklich nur umschalten und sonst nichts und hatten ja, wenn sie den Ball hatten, also vor allem hinten raus in der zweiten Halbzeit, als sie ja hinten lagen, ne, 1-3, als sie was machen mussten, sie waren ja so schwach im Spielaufbau, im irgendwie geordnet hinten raus spielen. Da gab es ja 2, 3 Querpässe im Spielaufbau, die waren ja haarsträubend. Das ist ja eine ganz andere Geschichte bei Deutschland. Ne? Die wollen ja den Ball haben und haben da die Qualität. Und da bin ich dann schon gespannt, wie die Spanier reagieren, wenn die mal hinterherlaufen müssen oder eben Phasen haben, wo sie nicht den Ball haben, wo sie vielleicht mal tiefer stehen und selbst einfach als Team verteidigen müssen. Deswegen, ja, spannendes Spiel. Definitiv, auch aus taktischer Sicht, das uns da erwartet.
Ja, mich hat es total überrascht, dass, also weil du gesagt hast, Fünferkette wird es bei Deutschland nicht geben. Mal gucken, das hat jetzt schon eine größere Rolle gespielt gegen Ungarn, gegen die Schweiz und vor allem jetzt dann auch in der Schlussphase gegen Dänemark. Also Fünferketten kamen da jetzt immer häufiger zu tragen. Was ich auf
Wenn ich kurz unterbrechen darf, wenn natürlich Pedri mal den Gündogan-Lauf macht, ne, von der Zehnerposition in den Strafraum und dann Andrich ihm folgt, klar, ne, dann ist es situativ in der einen aufgrund des Laufwegs vielleicht mal eine Fünferkette, aber sie spielen ja nicht geordnet die ganze Zeit mit der Fünferkette, das haben ja die Georgier gemacht.
Das stimmt, also außer Schlussphase gegen Dänemark mit Can dann, aber das ist, glaube ich, auch eine Sondersituation dem Spielverlauf entsprechend. Also was ich auf georgischer Seite nicht verstanden habe, ist, sie haben in ihrem 5-3-2 wieder gegen den Ball gespielt und sie hatten aber eben Probleme auf den Flügeln. Und warum das 5-3-2 hier nicht wieder zum 5-4-1 wurde, so wie es gegen die Türkei der Fall war und man damit die Breite auch besser verteidigt bekommt, das habe ich nicht verstanden. Und ein weiteres Feature gab es quasi noch, also Georgien, das ist mir auch schon in den letzten beiden Spielen aufgefallen, da stehen die zentralen Spieler sehr eng beieinander. Also die 3 Innenverteidiger und die 3 Sechser davor stehen letztlich auf einem Korridor, der ist nicht mal so breit wie der Strafraum und vielleicht so 10 Meter tief. Das heißt, und gleichzeitig, das wusste Spanien auch, haben sie Williams und Lamal quasi auf den Außenlinien postiert und wenn die beiden mal eingerückt waren, dann sind Cucurella und Carvajal auf. Also es gab immer jemanden, der die Breite gehalten hat. Das heißt, die Schnittstelle zwischen den äußeren Verteidigern und dem ersten Innenverteidiger, die war riesig. In die hat Spanien eigentlich selten reingespielt. Und das hat mich auf georgischer Seite gewundert, dass man da nicht reagiert hat. Also diese Aufstellung, die ergibt ja Sinn, das Zentrum wird dicht, aber warum man nicht auf 5-4-1 eingestellt hat. umgestellt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir Georgien sehr gut gefallen. Also das ist einfach eine so geile Straßenkickermannschaft, wie die bei jedem Dribbling versucht haben, die Spanier zu tunneln. Total Quatsch natürlich. Also natürlich aus Trainersicht und aus Analystensicht und aus Taktikersicht gibt es da oft bessere Möglichkeiten. Aber mit welcher Energie die auch ihre Konter ausgespielt haben, sicherlich auch angetrieben hier vom Publikum, das eben einfach wieder toll war. Also Georgien hat mir auch wieder richtig Freude gemacht. Es war dennoch verdient, dass Georgien so deutlich verloren hat, ja, weil Spanien eben wirklich so gut war. Aber sag du doch auch gerne nochmal ein paar Sätze, wie dir Georgien gefallen hat.
Ja, ich fand das auch bemerkenswert, dass sie mit diesen drei Sechsern spielen und dann wirklich ja die Flüge komplett den Spaniern überlassen. Klar, das Tor steht in der Mitte, ne? Blöde Weisheit, aber es ist ja so. Das heißt, über die Flügel ist es erstmal der Umweg zum Tor. Aber sie wurden wirklich ja da eingeladen und dass sie dann die Flügel überladen und da ja teilweise wirklich machen konnten, was sie wollten über die Flügel. Also vor allem, ich fand die Anfangsphase nochmal, ich habe es schon über sie gesprochen, aber bemerkenswert war sie ja da über links zwei, drei, viermal binnen den ersten 5 Minuten direkt gefährlich wurden. Also ich glaube, sie hatten wirklich nach 3 Minuten schon 3 Ecken, alle über die linke Seite. Als Cucurella mal kam, dann Williams. Also du hast wirklich gemerkt, ey, das können die doch keine 90 Minuten so verteidigen, wenn sie nach 3 Minuten schon da überlagert werden und überlaufen werden. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Ich fand das komisch, dass sie da mit 3 Sechsern im 5-3-2 spielten und nicht im 5-4-1, wenn du schon mit der 5er-Kette spielst, was ja Sinn macht als Underdog, dass du dir da die Seiten gerade gegen die starken Flügel, ne, besser absicherst. Mir hat gefallen, was Mikotadze da gemacht hat mit Kvaratskhelia, wie sie da immer tief gelaufen sind, aber ja, vielleicht hätte man da ein bisschen aufs 4-5-1 gehen, 5-4-1 gehen sollen, da bin ich bei dir. Aber ansonsten, welchen Vorwurf willst du der Mannschaft machen? Max, bei der ersten EM-Teilnahme überhaupt direkt ins Achtelfinale und dann spielst du gegen die meiner Meinung nach beste Fußballmannschaft bei diesem Turnier, also fußballerischerseits natürlich. Was willst du da erwarten? Du bist ja sogar in Führung gegangen, auch wenn du nicht viel dafür konntest, aber hey, viel mehr kannst du dann wahrscheinlich auch nicht rausholen, wenn man ehrlich ist. Von daher will ich jetzt nicht irgendwie noch groß negativer über sie sprechen, sondern sie eher loben. Das war ja eh schon Overachievement und unabhängig vom Outcome, von den Ergebnissen, sie haben uns neutralen Zuschauern auch jede Menge Freude bereitet und wirklich Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen. Etwas, was wir über die Engländer nicht sagen können, über die ein oder andere Mannschaft, die auch nicht in der Gruppenphase gescheitert ist, auch nicht über die Belgier, Franzosen, vielleicht die Schotten. Da gab es ja einige, die mächtig unter ihren Möglichkeiten blieben. Und Georgien hat uns so Freude bereitet und so Spaß gemacht, die Straßenkicker. Von daher, hey, Daumen hoch, ne?
Aber absolut. Und man darf nicht vergessen, Kitejvili musste im Grunde direkt nach dem Gegentreffer ausgewechselt werden. Der kam ja sowieso gerade erst im letzten Spiel zurück und man hat gleich gesehen, welche wichtige Rolle er im zentralen Mittelfeld bei Georgien spielt. Das war, glaube ich, also gerade gegen einen Gegner, der zwar inzwischen das Flügelspiel für sich entdeckt hat, aber ja immer noch seine Gefahr auch im Zentrum hat. Das war dann schon da wurde quasi aus der steilen Bergankunft aus Alpe d'Huez wurde da der Mount Everest und dann war er eben dann doch zu hoch. Aber Georgien, tolles Turnier, beeindruckende, unvergessliche Momente. Ich glaube, dass ich dieses 1-0 hier auch nicht so schnell vergessen werde, weil das eben einfach in der Art und Weise, wie es gefeiert wurde und natürlich auch mal wieder ein Eigentor, wie wir es jetzt schon so oft gesehen haben bei dieser EM. Ja, es war etwas ganz Besonderes. Ganz kurz, bevor wir zu unseren Awards kommen. Wie schaust du denn auf dieses Viertelfinale gegen Deutschland voraus? Wir haben jetzt versucht, Schwächen bei Spanien zu finden. So arg viel waren es nicht.
Naja, ich kann ja noch mal ein bisschen auf die Schwächen eingehen. Also Lenormand und Laporta, die fand ich schon auch wackelig. Ne? Lenormand sieht ganz, ganz schwach aus bei dem Gegentor. Da brauchst du kein Experte zu sein. Schweini hat es ja auch gesagt, er muss einfach den Ball attackieren und ihn einfach nur wegschlagen. Also worauf wartest du denn? Warum lässt er denn den Ball auf sich zukommen und geht dann irgendwie mit den Knien hin, schlag das Ding doch einfach weg. Also optimalerweise machst du den Schritt raus und nimmst die Innenseite des Fußes und haust ihn auf die Tribüne oder von mir aus sonst wohin. Also da sah er ganz, ganz komisch aus. Völlig unerklärlich, dass ein Innenverteidiger sich so blöd anstellt bei so einer simplen Aktion. Und ich glaube, da hat er schon aufgezeigt, der ist da ein bisschen wackelig. Die schnellsten sind sie ja auch nicht, Laporte und Lenormand. Und wie gesagt, für mich nicht Güteklasse A, was die IV anbelangt. Also Laporte spielt ja eh in der Wüste in Saudi-Arabien. Lenormand spielt nur bei Real Sociedad. Das ist die 5., 6., 7. beste Mannschaft in Spanien. Das ist ungefähr ihr Niveau. Da haben sie Schwächen. Da geht was für die Deutschen, definitiv. Also ob das jetzt Füllkrug ist, der sich da vielleicht, ne, im Strafraum, im Kopfballduell mal durchsetzt, oder Fravats, der ein super Spiel gemacht hat, der super viele gute Aktionen hatte. Also da geht was. Also Schwäche IV, oder Schwäche klingt so groß, ne, aber ein bisschen so ein Fragezeichenchen dahinter. Und hinter Morat habe ich auch eins, der einfach technisch nicht mithalten kann mit seinen Mitspielern, der nicht auf dem gleichen Niveau ist wie die Jamals und Nico Williamses und Petris dieser Welt. Das siehst du ihm einfach auch an, dass er manchmal auch wirklich Bälle verstolpert oder den simplen Doppelpass dem Spieler in den Rücken spielt und da einfach abfällt im Kombinationsspiel. Und ja, wenn er dann die Tore nicht macht, dann wird es halt dünn. Also das sind so die kleinen Schwachpunkte, die ich so sehe. Die IV hinten und ganz vorne im Sturm. Dazwischen ist es ziemlich gut, Max.
Ja, das stimmt. Ich würde noch Unai Simon reinwerfen. Ich finde eigentlich ein sehr guter Torhüter, aber das ist so ein bisschen so auf Augenhöhe mit Manuel Neuer. Also sehr guter Torhüter, der aber auch immer mal wieder für den Bock gut ist. Muss man leider inzwischen, glaube ich, so sagen.
Oh, jetzt kriegst du aber von den Bayern-Fans was ins Postfach, oder?
Werde ich aushalten. Also, weil auch wenn er jetzt ein fehlerfreies Spiel hatte gegen Dänemark, stehe ich dazu. Und auch Simon hatte ja auch sein fehlerfreies Spiel. Auch wenn man sagen muss, also diese Aktion von Kvaratskhelia, da hast du schon gemerkt, meine Güte, auch so eine Straßenkicker-Aktion, dieser Schuss
war aus 43 Metern. Ich habe auch schon gesagt, das klingt jetzt böse für alle Napoli-Fans, sorry, aber eigentlich muss der aus Neapel weg, ne? Der muss eigentlich ins Höhere. Auf eine höhere Stufe, auf ein höheres Level.
Das kriegst
mit links
du aber
ein
volles,
ne?
Postfach, mein Lieber. Ja, ja,
aber ich habe ja nicht gesagt, wo er hingehen soll. Ich habe ja nur gesagt, also aus vollem Lauf mit dem schwachen Fuß schießt er von der Mittellinie. Das ist ja absolut bemerkenswert. Also mit rechts, mit seinem starken Fuß, okay. Ne, solche Tore haben wir gesehen, aber er schießt ihn aus vollem Lauf mit links. Absoluter Wahnsinn. Also brutal. Aber ja, Unai Simon, Neuer, gefällt mir der Vergleich. Denn beide können dir 6, 7 richtig gute Dinge halten. Aber beim 8. Hoppla ist mir durchgeflutscht. So irgendwie. Ja, bin ich bei dir, bin ich auch gespannt. Also der patzt, die Mannschaft fliegt raus, oder was?
Von den beiden. Ja, das ist bei so Spielen, in der Regel sind die ja eng, ist es ja oft so. Wenn jemand patzt, dann fliegt diejenige Mannschaft raus. Ich finde, es ist nicht vorhersehbar und so soll es ja auch sein. So soll ein Viertelfinale sein. Spiele auf Augenhöhe. Und so scheint es jetzt ja auch zu werden. England gegen Schweiz ist vielleicht ähnlich. Mit Vorteilen vielleicht noch eher für die Schweiz. Aber den Morata-Punkt, den du auch angesprochen hast, fand ich auch sehr wichtig nochmal zu erwähnen. Also, er ist ein Suchender, der sich nicht findet. Das war in diesem Spiel wieder zu sehen.
Das wird philosophisch.
Ja, Entschuldigung, aber also welche Aufgabe hast du, Alvaro? Entweder bist du doch zwischen den Innenverteidigern, um Läufe hinter die Kette anzubieten und jemanden zu binden, oder du lässt dich fallen, um jemanden rauszuziehen. Und er hat beides gemacht, aber beides nicht konsequent. Läufe hinter die Kette haben nur Williams, Jamal und dann später Dani Olmo angeboten. Und wenn er sich fallen hat lassen, dann hatte er kaum Aktionen nach vorne. Also das war, ist auch, also er hat sich auch in Situationen fallen lassen, die keinen Sinn ergeben haben. Also
wirkte wieder komisch. Trotzdem hat er viel mehr gemacht als Harry Kane, der von all dem ja gar nichts macht. Also er macht ja weder irgendeinen Lauf, noch kommt er kurz, also er hat ja gar keine Aktion. Und Morata bemüht sich wenigstens, verschiedene Aktionen zu haben. Also da sehe ich tatsächlich Morata sogar, Gott, klingt das schlimm, über Harry Kane. Naja, so meine ich es natürlich nicht, aber im Sinne der Leistung bei diesem Turnier, weil das war ja Harry Kane, wir haben ihn vorhin kritisiert, oder ich habe ihn kritisiert, das war ja wirklich nicht die erste Leistung dieser Art. Und mal losgelöst, ein Kopfballtor als Abstauber oder einmal richtig stehen, schön und gut, dafür wirst du bezahlt. Ja, hat das Spiel entschieden, aber du musst ja die 90 Minuten davor sehen und das war ja nichts. Also im Zusammenspiel mit der Mannschaft. Und das ist bei Morata, sieht das auch immer hemdsärmlich aus, aber der macht wenigstens mehr. Der kommt mal kurz, der geht mal tief, der rempelt mal den Gegner um in einem Zweikampf, der macht auch mal einen Foul, der arbeitet sogar nach hinten. Hat er ja bei der einen Aktion gemacht, da rennt er, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, rennt er 20 Meter quer von seiner Mittelstürmerposition bis an die Außenlinie, Höhe Mittellinie und rempelt oder foult einen und geht in den Zweikampf, arbeitet mit nach hinten. Auch sowas will ich ja mal von einem Stürmer situativ mal sehen, wenn er wenig Aktion hat. Das macht ein Harry Kane ja nicht. Also da muss ich Morata einen Ticken in Schutz nehmen, der arbeitet wenigstens fürs Team, aber sportlich ist es natürlich oftmals auch dünn, ne?
Und, ja, absolut. Aber jetzt haben wir uns doch ein bisschen verquatscht. Lass uns mal schnell zu den Awards kommen. MVP, so. Unsung Hero und Moment des Spieltags. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags? Du darfst dich bei beiden Spielen bedienen, aber ich versuche dann, vielleicht kann ich das andere mal abdecken, mal gucken.
Dann nehme ich bei den, weil es die bessere Fußballmannschaft ist, das bessere Spiel war, ich nehme Rodri, den Ausgleich gemacht hat und wirklich das Metronom, ne, der Busquets 2.0 gefällt mir so unfassbar gut. Also mein MVP des Spieltags ist Rodri.
Ja, also Rodri, ganz fantastische, offensichtliche Wahl. Jetzt überlege ich krampfhaft, ob ich jemanden von, ich kann niemanden von England nehmen. Nee, ich gehe wieder ins Spanien-Spiel zurück. Dann muss ich...
Moment des Spiels gibt's ja noch, ne?
Ja, genau. Mal gucken, ob ich mich da belabern lasse. Aber Nico Williams nehme ich dann, weil Nico Williams war derjenige, der in der ersten und in der zweiten Minute hier gleich gute Aktionen hatte. Ich finde die Art und Weise, wie er das 3:1 macht, ist wirklich hervorragend, weil er hat...
Brutal.
Also er kommt ein bisschen leicht an seinem Gegenspieler vorbei, aber dann eben zu sehen, ich muss den jetzt unter den Giebel hauen, weil dann hat sowohl der sehr starke Mamardashvili als auch Kashia, der eben einfach reingegrätscht ist, keine Chance noch reinzukommen. Gut. War richtig gut. War eine tolle Aktion, Nico Williams. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Ja.
Dein Unsung Hero, Alex. Gareth Southgate.
Nee, was hat denn das mit Hero
zu tun? Was musste der an Kritik aushalten? Und jetzt hat er England getragen ins Viertelfinale.
Er wird ja besungen, aber im negativen Sinne, nicht im positiven. Ne? Also es sind ja eher Schmähgesänge oder Kritik so auf Social Media. Also er wird ja besungen. Von daher ist er nicht Unsung. Ich nehme es immer sehr wortwörtlich, man merkt das schon. Unsung Hero. Finde ich jetzt ein bisschen schwer. Bei England gibt es keinen, weil der Bellingham wird besungen. Kane wird auch eher besungen. Boah. Leg mal vor, Max, und ich überlege, während du einen hast.
Ja, also mein Unsung Hero ist Mamardashvili.
Warte. Ich habe einen anderen, okay, mach, ja.
Hatte wieder 9 Paraden, hat fantastisch gehalten. Also neben mir saß Khaled Nahar, das war neben dem spanischen Spiel, den georgischen Fans, das größte Highlight dieses Tages, ist eigentlich mein Moment des Spieltags. Und der Khaled hat immer wieder gesagt, der bleibt direkt hier in Köln. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, der spielt bei Valencia, gib alle Hoffnungen auf, aus dem dürfte eh niemanden registrieren. Ja. Aber der hat wieder ein tolles Spiel gemacht.
Ja. Dann habe ich einen anderen Unsung Hero, weil der ist wirklich Unsung. Marco Correa. Brutal. Oh, also was, ich hätte schon mal, muss ich ehrlich sagen, nicht gedacht, dass er der Stamm-LV wird, also Linksverteidiger, weil ich weiß jetzt nicht, ob er so die Star-Saison bei Chelsea gespielt hat, die auch immer Turbulenzen haben. Ich habe so im Kopf, ich schaue natürlich nicht jedes Chelsea-Spiel, aber dass Chilwell auch immer wieder viel gespielt hat. Also ich war mir nicht sicher, ob er so gesetzt war und gesetzt sein wird bei Spanien. Und dann gibt's einen gewissen Grimaldo, der keine ganz schlechte Saison gespielt hat. Es ist natürlich Grimaldo eher Wingback und De La Fuente will in der Viererkette offenbar einen defensiv wacheren, so nenne ich es jetzt mal, akribischeren, beißenderen Linksverteidiger und das hat ein Cucurella und der ist halt both way. Ne? Der macht nach vorne Dampf und vor allem im Umschaltspiel nach hinten macht der Dampf. Der frisst seine Gegner teilweise auf in den Zweikämpfen gegen Italien, fand ich ihn auch grandios. Also wirklich mit diesem Gift, mit dieser Galligkeit, mit der er spielt, glaube ich, tut Spanien so richtig gut, weil es, wie gesagt, gegen den Ball so dermaßen wichtig ist, weil alle so weit oben stehen. Und deswegen mein Unsung Hero Cucurella, der ja hat jetzt natürlich kein Tor geschossen oder kein Assist, aber eben genau deswegen ist er der Unsung Hero, weil ich ihn super wichtig finde für diese spanische Mannschaft.
Ey, allein dafür, dass er nicht diese Fußballerfrisur hat, die gerade alle haben, mit 3 Zentimeter Glatze über den Ohren, ist er für mich schon der Held.
Ja, wann du, frage ich dich da.
Ich habe das schon, man sieht das nicht, weil ich über, nur deswegen trage ich dieses Headset. Natürlich habe ich auch den Füllkrugschnitt, ist ja klar. Ja. So, dein Moment des Spieltags, Alex.
Bellingham, ne? Ist langweilige Wahl, aber hey, bei so einem Tor in der 95. Welchen anderen Moment gibt's da? Natürlich das Bellingham-Tor. Tor des Turniers, glaube ich.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr guter Moment. Dann nehme ich das 1:0 von Georgien, weil das war eben einfach in seiner Absurdität, vor allem, weil man ja auch schon wusste, man ist ja auch schon länger Fußballfan, man weiß ja, in aller Regel hat das nicht Bestand.
Ja. Also ich hatte Angst, ich hatte heute ein Magengrummeln, weil ich das Gefühl hatte, also ich wusste, Spanien wird brutal dominant sein. Ich hatte eine Opta-Datenmappe vorm Spiel. Georgien hat, glaube ich, die zweitmeisten Torschüsse im gesamten Turnier zugelassen nach der Gruppenphase. Ich glaube, nur die Schotten hatten mehr und die waren ja wirklich bodenlos. Und Georgien ist weitergekommen, also umso erstaunlicher. Das heißt, du wusstest schon, oh, da werden die Spanier, die werden viel Ball haben, die Georgier werden tief stehen, werden kontern. Spanien wird zu Chancen, Abschlüssen kommen. Man kennt das, aber man kennt das auch aus der vielleicht nicht ganz jüngeren Vergangenheit, aber doch aus der Vergangenheit, dass es so Spiele gibt, wo ein Underdog irgendwie ein, pardon my French, ein 1-0 rein pimmelt, also ein Tor irgendwie rein gurkt. Im Franken sagt man das so, sorry. Wirklich ein Tor rein pimmelt und so war es ja auch. Und irgendwie es schaffen, trotz 30 Torschüssen des Gegners, das 1-0 über die Zeit retten. Ich hatte das Gefühl, heute kann es das geben und dann zack, 1-0 nach, ne, weiß ich nicht wie viele Minuten. Und dann dachte ich mir schon, oh Gott, jetzt kommt das echt so. Also, aber zum Glück kam es anders. Von daher, ja, kann ich das nicht so ganz als Moment nehmen. Ja, vor allem, weil das Tor ja wirklich pimmelig war, ne? Also nicht schön. Kacktor, sagt man da im, ich glaube, bei den öffentlich-rechtlichen.
Ja, sagt man tatsächlich so. Ein bisschen sind jetzt die Slowaken untergegangen. Lobotka hat da natürlich auch ein tolles Spiel gemacht. Skriniar, super Spiel gemacht. Strelic und Schranz. Schranz sowieso sehr lustig, wie der bei dieser EM getroffen hat. Aber so ist das
der eben. Unsung Hero Schranz, den kannst du wählen, weil hat er nicht 3 oder 4 Saisontore, also EM-Tore schon?
Ja, ja, genau. Und ich glaube, zuletzt im Verein hat er getroffen vor 14 Monaten oder so.
Das weiß ich jetzt nicht, aber den Kollegen Schranz könnte man als Unsung Hero definitiv mal besingen, ne?
Honorable Mention hat er jetzt hiermit auch bekommen. Alex, vielen, vielen Dank dir. Hat große Freude gemacht, mit dir sehr zu gerne sprechen. Und ich bin sehr gespannt, wie weit es für Spanien noch gehen wird in diesem Turnier.
Ja, gib mal schnell deinen Tipp ab, komm. Ich weiß, das machst du normalerweise nicht, aber ich will ihn hören.
Also für mich geht Spanien durch. Ich sehe nicht, warum, also wie Deutschland das auf Dauer schaffen will, außer mit eben viel so Elementen, die jetzt auch gegen Dänemark mit dabei waren, dass eben quasi die Münze immer auf der richtigen Seite.
Ich würde gerade sagen, der war als Element, ne?
Ja, nicht nur der war. Ich meine, es war ja kein schlechtes Spiel, will ich jetzt ja auch nicht sagen. Haben wir ja auch alles gestern ja besprochen. Aber es musste halt alles an den richtigen Ort fallen, damit Deutschland dieses Spiel klar gewinnt. Und gegen Spanien kann das natürlich auch passieren, weil es ist ja nur ein Spiel. Aber ich empfinde Spanien als sehr, sehr stark und will erst mal sehen, was Deutschland dagegen hält.
Ja, ja. Also ich hatte vom Spanien-Spiel heute das Gefühl, Deutschland kann sich durchsetzen, wird sich durchsetzen in einem Kampf auf Augenhöhe. Ne, Heimvorteil, bisschen Spielglück, die abgezockteren Stürmer vielleicht, ob das, ja, Havertz ist es eher nicht, ne, der hat gestern 3 oder 4 verballert, eher Füllkrug, kann ja auch einen Unterschied ausmachen, ich glaube, hat Fülle nicht sogar bei der letzten Euro auch getroffen, war nicht er das, oder wer hat das Tor zum 1-1 geschossen? WM, nicht EM, WM.
Ach so, ja, das kann sein.
War auch Fülle.
Ja. Die habe ich nicht so genau verfolgt, ja.
Ach so, ja, auf jeden Fall da hat er gezeigt, ne, der kann aus wenig viel machen und bei Morata bin ich mir nicht so sicher und vielleicht macht das einen Unterschied, aber jetzt stehe ich natürlich brutal unter dem Eindruck des heutigen Spiels und da war Spanien so stark, ey, lecco mio. Und da fällt es einem schwer, jetzt hier eine Stunde nach dem Spiel zu sagen, Deutschland setzt sich durch, hey. Spanien ist die beste Mannschaft, Fußballmannschaft in diesem Turnier. Es setzt sich natürlich nicht immer die beste Mannschaft durch, ne? Es kann auch eine Mannschaft gewinnen, siehe England, die weniger gut Fußball spielt. Aber Stand jetzt, eine Stunde nach Spielende, fällt es einem sehr schwer, gegen diese Spanier zu tippen. Ne?
Na toll, damit haben wir den Titel dieser Folge nicht ganz so wirklich, glaube ich, befriedigend erklärt. Wie ist Spanien zu schlagen? Offenbar nur sehr schwierig, aber wussten wir vorher. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ja in den Kommentaren sehr gerne Gegenargumente dalassen, die es ja auch gibt. Wahrscheinlich, wenn man auf die Stärken Deutschlands guckt, dann kann man ja mit denen auch sehr gut argumentieren. Alex, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Danke für deine Zeit heute.
Sehr gerne, wie immer schön, mit dir zu quatschen.
Unglaublich, dass wir fast die Stunde voll gemacht haben, aber die Hörerinnen und Hörer wird es nicht wundern. Also herzlichen Dank auch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke für euren Support. Ich danke Daniel @flow2speak, Dennis Steinermeid, Mirror, Seppo und Andreas mit dem The Redline Podcast sowie Yannick. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. rasenfunk.de/supportersclub ist die Adresse eurer Wahl, auf der ihr das tun könnt. Per PayPal, Banküberweisung, Kreditkarte geht alles. Herzlichen Dank für euren Support. Morgen geht's weiter hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.